Das ist solch ein wichtiger Punkt, was unser Bruder mitgeteilt hat in seiner Gemeinschaft. Es ist keine Predigt, sondern ein Wort aus seinem Herzen. Und das ist schon ein Brandopfer für Gott. Ich glaube, ich habe nichts mehr mitzuteilen. Das, was unser Bruder mitteilt oder mitgeteilt hat, in unser Herz hineinkommt und geschrieben wird, dieser Punkt, was Markus mitgeteilt hat, war so wichtig, sicherlich wohlgefällig für Gott. Ich habe nichts mehr zu sagen. Markus, du hast nur den ersten Punkt in deine Gliederung mitgeteilt und darüber Gemeinschaft gehabt. Oh, Herr Jesus, ja. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Nach der Mitteilung sollen wir schon die Konferenz hier beenden. Herr Jesus. Das ist genau das, was der Herr haben möchte. Eine heilige Stadt, die hatte die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Endergebnis. Das ist so wunderbar. Wenn wir alle so geworden sind in Zion, dann das zieht den Herrn, dass er bald zurückkommt. Eigentlich er wartet auf uns. Er wartet auf uns. Herr Jesus, so, lob den Herrn. Es ist gut, wenn die Konferenz endet in solch oder mit solch einem Wort. Gell, Rollo, was meinst du?
Amen.
Amen, siehst du. Amen. Ja. Es ist nicht eine Botschaft, es ist eine Gemeinschaft vom Herzen zur Ehre des Vaters. Lobe den Herrn. Ja, vielleicht sollen wir allen Heiligen die Gelegenheit geben, über diesen Punkt, was Markus mitgeteilt hat, Gemeinschaft zu haben. Diese zwei Worte, heilig und herrlich, es ist genau das, was Paulus gesagt hat. Was für eine Gemeinde möchte Christus, unseren Herrn, haben? Was möchte er haben? Eine herrliche Gemeinde. geheiligt und makellos. Wenn wir nicht nach der Heiligkeit betrachten, dann wie können wir herrlich sein? Unser Wesen ist unheilig. Wenn wir die Heiligkeit nicht erfahren und schmecken, dann was erwarten wir von der Herrlichkeit? Kein Wunder, sagt das Wort, jage nach der Heiligkeit. Jage nach Wissen, nach Lehre. Wir wissen so viel in der Schrift. Man kann Botschaften nach Botschaften geben und reden so viel. Was mich berührt hat, was Markus gesagt hat, ist kurz, lebendig, zum Punkt. Es ist Herrlichkeit für den Vater. Habt ihr nicht alle das gleiche Empfinden? Roland? Ich sehe Roland dort. Ja?
Lob den Herrn.
Ja, lob den Herrn. Ja. Es ist das Wort, das in unser Herz eindringt. Und das macht viel aus. Ja, das macht viel aus. Die Priesterschaft muss heilig sein. Und deshalb sagte Petrus, wir sind lebendige Steine, aufgebaut zu einem geistlichen Haus, denn das Haus Gottes ist geistlich im Geist. Wie auch Petrus, Entschuldigung, wie auch Paulus gesagt hat, wir werden aufgebaut im Geist. Aber dann sagte Petrus weiter, im 1. Petrus 2, nicht nur ein geistliches Haus, sondern eine heilige Priesterschaft. Dieses Wort heilig, diese Beschreibung über den priesterlichen Dienst, ist dieses Wort heilig. Das, was wir bringen zu Gott, muss heilig sein. Jage nach der Heiligung. Die Heiligung kann niemand Gott sehen. Ich möchte ihn sehen. Ja. Deshalb müssen wir alle Sauerteig wegkriegen. Alles, was im Geist, nicht nur in dem Fleisch, sondern auch diese Unreinheit im Geist. Denn wenn wir nach dem Fleisch leben, es ist nicht nur Fleisch sein, sondern das Fleisch beeinträchtigt meine Seele. Und wenn meine Seele beeinflusst wird von dem Fleisch, meinst du, der Geist, mein menschlicher Geist, wird nicht auch beschmutzt? Deshalb sagt der 2. Korintherbrief, Kapitel 7, wir müssen diese Unreinheit des Geistes und des Fleisches abschaffen, reinigen lassen. Nicht der Heilige Geist wird beschmutzt, aber mein menschlicher Geist wird beeinflusst. Könnt ihr euch vorstellen, als die Sünde hinein in das Fleisch kommt, der erste Teil, der gestorben ist, ist der Geist. Ja. Also wir dürfen nicht meinen, wenn ich ein Mensch bin, der oft nach dem Fleische lebe, es beeinflusst meine Gedanken, Emotion, meine Liebe für den Herrn, es beeinflusst es. Und das heißt, es beeinflusst auch meinen menschlichen Geist. Viele haben früher gefragt, über 2. Korinther, Kapitel 7, was? Der Geist gibt es an Unreinheit im Geist des Geistes. Wie ist das möglich? Kommen viele Fragen. Ja, weil unser Menschengeist ist ein Teil von unserem menschlichen Sein. Wenn wir nach dem Fleische leben und unser Fleisch kämpft gegen den Geist, dann kapituliert der Geist. Wenn wir aber im Geiste wandeln, dann vollbringen wir nicht die Lüste des Fleisches. Aber umgekehrt, wenn wir durch das Fleisch leben, in Galater 5, dann wird es unseren Geist beschmutzen und verhindern, dass wir die Frucht hervorbringen, die Frucht des Geistes hervorbringen. So in Galater 5, wir haben die Lüste des Fleisches und auch die Frucht des Geistes. Aber diese kämpfen immer gegeneinander. So 2. Korintherbrief, Kapitel 7, sagt, wir müssen die Heiligkeit, die Heiligung vollenden. Das heißt, völlig geheiligt, durch und durch, wie 1. Korinther. Geist, Seele und Leib. Der Gott des Friedens heilige uns durch und durch, angefangen mit dem Geist und dann Seele und dann den Leib. Unser Geist muss noch geheiligt werden. Es ist nicht einfach. Das menschliche Leben braucht viel Zeit zu üben. Und man kann es sogar gar nicht beschreiben. Keine Lehre kann das beschreiben. Du musst es selber erfahren. Warum ist unser Geist so schwach? Wenn es um äußere Dinge oder weltliche Dinge geht, sind wir sehr fleißig. Und wo bleibt der Geist? Wenn es in unserem täglichen Familienleben, sogar unsere persönliche Beziehung zum Herrn geht, dann warum ist der Geist so schwach? Nach 60 Jahren tätig für den Herrn. Muss ich bekennen, ich brauche noch mehr Übung. Deshalb heißt es, übe dich zur Göttlichkeit. Leibliche Übung ist okay, aber nützt nur ein wenig. Aber die Übung zur Göttlichkeit ist nutzbar für alle Dinge. Das heißt, wir müssen üben. Ich muss üben. Auch in meinen Gedanken muss ich üben. zu sagen, nein, das möchte ich nicht haben. So möchte ich nicht denken. Und ich muss aufpassen, was aus meinem Munde herauskommt. Jesaja sagte, unsere Lippen sind auch unrein. Und wenn unsere Lippen unrein ist und unsere Gedanken nicht erneuert, oft, was aus unserem Munde kommt, baut nicht auf, ohne Gnade, nicht gesalzen und hilft niemandem. Die heilige Priesterschaft. Deshalb sagte Petrus in Kapitel 1, werde heilig, weil ich, sagte Gott, heilig bin. Das ist ein Befehl. Das ist keine Bitte. Mehrmals im dritten Buch Mose hat Gott gesagt, werdet heilig, weil ich, euer Gott, heilig bin. Es ist die Natur Gottes. In unserem Wesen, natürlichen Wesen, wir sind unheilig. Äußerlich können wir lächeln, können wir nett sein. Aber das ist täuschend. Nur Gott beurteilt und prüft das Herz. Wir schauen nur das Äußere. Auch zeigen wir das Äußere. Wenn wir ein Opfer bringen, mein so Gott, schaut nicht durch, bringen wir das Beste unserer Erfahrung mit Christus, bringen wir dem Vater. Ein Opfer ohne Fehler. Und die Opfer sollen hochheilig sein. Hochheilig. Nicht nur ein bisschen heilig, sondern hochheilig. Selbst müssen wir als Männer, wenn wir zu unserer Frauen reden, es muss heilig sein. Sonst gibt es Probleme zu Hause. So, wie wir zu Hause reden und uns verhalten, ist die Wirklichkeit. Was wir in der Versammlung verhalten, ist nicht unbedingt die Wirklichkeit. Ich vertraue keine Botschaft mehr. Ich gebe auch nicht mehr gerne Botschaften. Ich habe über 50 Jahre Konferenzen gehalten. Nein, wir müssen alle heute auf die Wirklichkeit, auf die Person Jesu Christi konzentrieren. Herr, ich möchte dich erfahren, gewinnen. Und wie Paulus gesagt hat, ich möchte durch dich leben. Ich möchte Christus leben. Wie Markus auch gesagt hat, das ist der einzige Weg, zur Herrlichkeit zu kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Wie viel Christus habe ich gewonnen, muss ich mich selber fragen. Ich kann nicht beurteilen, wie viel Christus du hast, aber ich muss wissen, in meinem Leben, besonders wenn ich alleine bin, lebe ich Christus oder nicht? Er sagt, Christus, unser Leben. Und wir wollen mit ihm erscheinen in die Herrlichkeit. Aber nur wenn ich heute nicht in der Herrlichkeit lebe und keine Herrlichkeit haben, wie kann ich mit Christus erscheinen in Herrlichkeit? In Kolosser 3, Vers 4. Wenn es heute nicht da ist, kann es später auch nichts geben. Zum Beispiel, Paulus möchte gerne die Kraft seiner Auferstehung erfahren, kennen. Kennen bedeutet erfahren. Aber wie oft sind wir so schwach und der Tod herrscht immer noch. Dazu ist es nicht, wenn ich die Lehre weiß, der Herr ist auferstanden. Und warum bin ich immer noch so tot? Paulus ist sicherlich einer, der täglich in jeder Situation die Kraft der Auferstehung erlebt hat. Er ging durch so viele Feuerprüfungen. Ohne die Kraft der Auferstehung, das ist dieses Schwingopfer. Ist eine Erfahrung von Christus in seiner Auferstehung, der auferstandene Christus. Epheser 2 sagte, er hat uns lebendig gemacht und mit auferweckt. Und wie sieht deine Erfahrung und meine Erfahrung aus? Und diese Erfahrung fängt an mit der Taufe. Aber niemand hat uns gesagt, als wir getauft wurden, dass wir in seinen Tod hineingetauft sind und mit ihm zusammen auferstanden. Das ist die Wirklichkeit der Taufe. So fängt unser Christenleben an. Ob für uns die Taufe ist nur, lob den Herrn, Halleluja, er so und so ist getauft. Und was geschieht nach der Taufe? In seinen Tod hineingepflanzt und völlig einsam mit ihm in seine Auferstehung. Sogar mit ihm in den himmlischen Niedergesetz. Aber das bedeutet, gleich jetzt bin ich im Himmel niedergesetzt. Sondern nein, es muss erfahren werden. Es muss unsere Erfahrung sein. Wenn ich nicht heute mehr und mehr mit ihm da oben sind, dann wie kann ich mit ihm von oben herabkommen? Am Ende, nur am Ende sind wir diese wunderbare, heilige, herrliche Stadt ist aus dem Himmel von Gott herabgekommen. Aber das heißt, wir alle. Und jeder muss wissen, ob wir täglich hören, mehr himmlisch sein werden. Lehre ist eine Sache. Aber hast du jemals gefragt, bist du mehr himmlischer geworden? Das ist nicht eine Lehre. Nun an, wenn die an neue Getaufte in Freien oder in Zürich oder in Neuchâtel, egal wo, dann müssen wir ihnen sehr klar erklären, was die Taufe bedeutet. Hier in das Wasser hinein, nicht nur in Christus hinein, sondern spezifisch in seinen Tod hinein. Und das ist die Erfahrung, normale Erfahrung eines Christen, wie Paulus gleich erkannt hat, nicht mehr lebe ich. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Es ist einfach zu sagen, aber die Erfahrung sieht ein bisschen anders aus. Nicht nur, dass ich mit ihm gekreuzigt bin oder in seinen Tod hineingetauft, sondern auch mit ihm auferstanden, zu wandeln im neuen Wesen des Geistes und zu dienen, auch in einem neuen Wesen des Geistes, Neuheit des Geistes und nicht nach dem Buchstaben. Das ist der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen. Der alte Bund ist immer Schatten. Der neue Bund muss die Wirklichkeit sein. Die Substanz, sagt der Kolosserbrief des Christus. Ja. So. Deshalb hat der Herr uns diesen priesterlichen Dienst ganz am Ende hier in unserem, wie sagt man, Sicht über die Gemeinde. Die ganze Gemeinde ist nicht nur ein geistliches Haus, sondern eine heilige Priesterschaft. Das ist die Gemeinde. Ein goldener Leuchter. So am Anfang der Offenbarung sehen wir goldene Leuchter, am Ende der Offenbarung eine goldene Stadt. Das hat Markus sehr deutlich einfach in ein paar Worte gesagt, eine goldene Stadt. Paulus hat schon angedeutet, seht zu, wie ein jeder baut, mit Gold, Silber. Wenn wir völlig gerettet werden, sind wir zu einer Perle und ein Edelstein umgewandelt. Ich möchte nicht dasselbe bleiben. Philipp Weber, obwohl du viel jünger bist, also ich bin jetzt über 80, ja. Aber jetzt gab es keinen Unterschied mehr, kein Altersunterschied mehr, weil der Herr kommt bald. Wir haben nur beide, ob alt oder jung, wir haben die gleiche Zeit übrig. Lasst uns gegenseitig ermutigen, völlig hinzugeben, täglich eine neue Hingabe für den Herrn. Die Hingabe muss auch erneuert werden. Sonst, wenn du deine Hingabe nicht täglich neu machst, am Ende des Jahres bist du schon alt in deiner Hingabe, dann bist du nicht mehr so brennend, nicht mehr so absolut, nicht mehr so hungrig für das lebendige Wort des Herrn, ja, nicht mehr so treu. So, gebt euch neu hin. Ja, Bruder Mojang. Wir kannten so viele Brüder am Anfang und Geschwister, gute Heiligen. Ich schätze sie alle immer noch heute. Am Anfang waren sie wirklich brennend. Die Hingabe war wunderbar. Das war nur der Anfang. Wie ist es am Ende? Das Ende ist wichtiger. Der Herr ist nicht nur der Anfänger, er ist der Vollender. Er ist nicht nur Alpha, er ist Omega. So, wir leben heute am Ende. Das Ende ist das Wichtigste. Wie in einem Rennbahn, ja, ein Wettlauf. Immer am Anfang ein bisschen langsamer. Und je mehr wir nachher an das Ziel ankommen, diese letzte Strecke darfst du nicht langsam laufen. Du musst schneller laufen. Sogar am schnellsten laufen. Oder nicht? Nee, lob den Herrn. Und Gertraud, ich freue mich immer, euch zu sehen, weil ihr am Anfang dort wart. Und seid immer noch da heute. In einem Rennbahn. Es ist die Zeit, schneller zu laufen. Erneuere eure Hingabe täglich. Alle Aposteln. Das bedeutet nicht, dass sie vollkommen sind, aber sie waren bereit, weiter zu gehen. So das Petrus sehen wir. Alle eigentlich. Johannes vor allem. Er war schon 90 und über 90 vielleicht. Ist immer noch ein Märtyrer. Patmos. Möchtest du auf diese Weise wie Johannes pensioniert werden, Rollo? Oder möchtest du in die Karibik dich pensionieren lassen? Sie alle, von Anfang bis zum Ende, bedeutet nicht, dass sie niemals Fehler gemacht haben. Und wer hat keinen? Roller, also keine Fehler. Fehlerfrei.
Ohne Fehler.
Dann wie kann sie es schaffen?
Komme zu ihm zurück jeden Tag.
Siehst du, das ist der Weg.
Amen.
Wie oft wäschst du dich oder duschst du dich, machst du Dusche? Einmal im Monat. Wasser sparen.
Einmal pro Tag.
Das ist, wenn du in der Schatten bist. Aber wenn du in einem heißen Wetter bist, wie in Torremolinos, manchmal ist es so heiß, dann zweimal am Tage.
Ja.
Nicht?
Ja, ja.
Toni?
Ja?
Du wohnen Sie in Torremolinos? Wie oft duschst du am Tage? Ein paar Mal, je nach dem Wetter. Ich war einmal in Ghana. Dreimal am Tag habe ich mich geduscht. Meinst du, wir leben in dieser Welt heute, werden wir nicht beeinflusst? Bewusst oder unbewusst? Das, was du siehst, alles, was du hörst, deine ganze Umgebung, deine Arbeit und so weiter. Das beschmutzt uns. So, es ist schon wichtig, die Heiligung. Ja, gehen nach der Heiligung. Wenn wir diese Vorstellung oder diese Wahrheit nicht im Herzen habe, wie Markus mitgeteilt hat, oder die Ehre und die Herrlichkeit dem Vater geben, selbst nicht in der Versammlung, nicht nur, wenn ich ein Opfer dem Vater bringe, sondern zu Hause, der Familie, auch wie wir mit unseren Kindern umgehen. Denke nicht, die Kinder brauchen keine Züchtigung. Warte nicht, bis er 5 Jahre alt ist, dann sagst du, ah ja, sie verstehen jetzt züchtige ich sie zu spät, ich sage dir. Ihr sollt nicht Bücher lesen über Kindererziehung, sondern Sprüche, Worte vom Herrn lesen. Lehre die kleinen Kinder, was sie sein sollen, dann werden sie, wenn sie wachsen, das nicht vergessen. Denke nicht, die Kinder verstehen nicht. Sie verstehen besser als wir. Mal in unserem Alter, wir sind ungehorsam. Immer noch, was der Herr nicht möchte. Ja. So. Jetzt gilt es tatsächlich zu üben. Zu üben. Sonst in einer natürlichen Weise lebst du immer noch den alten Menschen aus. Deinem Verhalten unbewusst, automatisch. Nicht automatisch im Geist, nein. So einen Menschen habe ich kaum getroffen. Einer, der automatisch alle Zeit im Geiste lebt. Deine Reaktion in deinem täglichen Leben verrät, wie du lebst. So, lob den Herrn. Ich müsste nicht mehr viel sagen, aber ich hoffe, das wird eine Hilfe sein für uns alle. Amen. Habt ihr irgendeine Frage oder ein Anliegen, was ihr Gemeinschaft haben möchtet oder wollt? Entschuldigung. Okay. Ah. Opfer der Gerechtigkeit. Das Wort Gerechtigkeit ist ein großes Wort in der Bibel. Denn Gott ist nicht nur heilig, Gott ist gerecht. Hat nicht die Bibel gesagt, da es keiner, der gerecht ist? Nein, nicht einer. Wir meinen immer, wir haben Recht, oder? Wer sagt, oder bereit zu sagen, nein, ich bin falsch. Ich bin immer falsch. Hallo, bist du immer falsch oder immer richtig? Oder manchmal falsch, manchmal richtig. Selbst wenn ich richtig bin, bin ich trotzdem falsch, weil mein Wesen sündhaft ist.
So ist das.
Unsere Gerechtigkeit ist wie ein, was für ein Kleid? Unflättiges Kleid. Da ist keiner, der gerecht ist. Nur Gott. Das heißt, Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wenn es nicht Christus ist, es ist nicht gerecht vor Gott. Die Menschen zanken und streiten, auch unter uns Christen, immer um Recht sein. Selbst in der Lehre. Wer meint, er hat Recht. Und niemand hat Recht, außer Gott. Christus, unsere Gerechtigkeit, hat nicht Paulus gesagt, so deutlich, ich möchte nicht in meine eigene Gerechtigkeit erfunden werden. Sondern die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, nämlich durch Jesus Christus. Deshalb Paulus sagte, zu leben ist für mich Christus. Es geht nicht um richtig, nur oder falsch. Selbst wenn ich richtig bin, nehmen wir an, also in einer Sache mit meiner Frau, okay, sie hat Recht oder ich habe Recht. Selbst wenn ich Recht habe und ich beharre auf mein Rechtsein, was ist das Ergebnis? Freude, Friede und Ruhe? Gerechtigkeit ist Gott selbst. So schreibt Paulus auch. Er, der ohne Sünde ist, ist unsere Sünde geworden, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes werden in und durch Jesus Christus. Das ist die Gerechtigkeit. Oft bringen wir nur irgendetwas, aber nicht ganzes der Herr selbst. Und selbst betonen wir nur unsere Erfahrung, aber nicht Christus. Erzählen wir so viel. Aber der Punkt, das Herz, den Kern muss Christus sein. Ehre muss Christus sein für den Vater. Das bedarf einer Übung, okay? Es bedarf einer Übung. Selbst wenn die Erfahrung eine kleine ist, das mache ich. Selbst wenn es eine Turteltaube ist, aber es ginge um den Willen des Vaters zu tun, selbst wenn es eine kleine Angelegenheit ist. Aber mein Ziel oder mein Wunsch ist, Vater, in diese kleine Sache möchte ich deinen Willen tun und nicht meinen Willen. Wir müssen ehrlich sein vor Gott. So, selbst alles, was wir tun, wenn wir ein Opfer dem Vater bringen, es muss auch durch Jesus Christus. Das ist eine Übung, ein Bewusstsein in unserem Herzen. So in Maleachi, wenn die Priester geübt haben, alles zu tun durch Jesus Christus, und das geschieht nicht nur, wenn ich oder du oder wir ein Opfer dem Vater bringen, das heißt, in jedem Bereich unseres Lebens müssen wir durch Christus leben. Und das ist das, was Paulus meinte, zu leben ist für mich Christus. Auch wenn ich jemandem helfen möchte, muss aber durch Jesus Christus geschehen. Das ist Gerechtigkeit. Sonst, ein Dieb kann auch großzügig sein, was er gestohlen hat, dann gibt er dem Armen. Ist das Gerechtigkeit? Nein, das ist keine Gerechtigkeit. Es ist nicht nur freigebig, sondern wir geben durch Jesus Christus. Wir wollen nicht nur Gott dienen, wir wollen Gott dienen durch Jesus Christus. Ich möchte nicht nur etwas sagen, ich möchte etwas sagen durch Jesus Christus. Das ist Gerechtigkeit. Deshalb sagte Paulus, in dem neuen Menschen, Christus ist alles und in allem. Und alle diese Opfer berührt unser ganzes Menschsein. Friedensopfer. In der Familie muss es Frieden geben. Mit den Kindern. Auch unsere Beziehung zueinander muss im Frieden sein. Aber Christus, er alleine, ist unser Frieden. Das ist Epheser 2. Alle Mauern niedergerissen. Unser natürlicher Mensch ist eine große Mauer. Ist nicht so einfach. So, lob den Herrn. Die heilige Priesterschaft. Wenn wir treu in der Erfahrung, das Ausüben und die beste Speise dem Vater bringen zu seiner Ehre. Wie wir oft gesagt haben, es ist eigentlich die Weisheit Gottes, um uns zur Vollendung zu bringen, weil er das von uns verlangt. Wer das nicht von uns verlangt hätte, würden wir das nicht machen. Wir dürfen die Priesterschaft und den priesterlichen Dienst nicht unterschätzen. Es ist wichtiger als was wir denken. Deshalb in Offenbarung 1 und 5 und die ganze Offenbarung, das Ziel der Erlösung, warum er uns von den Sünden erlösen, um uns zu einem Königreich von Priestern zu machen. So, ganze Königreich ist eine Priesterschaft. Am Ende von der Offenbarung seine, diese Überwinder, diese Märtyrer, sie werden ihm als Priester dienen. Ein Königreich von Priestern. Dieses Bewusstsein, das Wort Bewusstsein im Herzen, hat Markus, also ich glaube, das Ziel getroffen. Wenn dieses Bewusstsein nicht in meinem Herzen ist, dann tun wir das nicht. Dann vergessen wir das immer. Wir tun alles für die Ehre, für die Herrlichkeit Gottes. Denke an Offenbarung 4 und 5, selbst die Engel, allerlei Ehre und Herrlichkeit und Macht und Kraft und Segen und Reich und so weiter, alles gehört ihm. Siebenfach, diese sieben Worte dort, in Kapitel 5, alles gehört ihm. Sagte in einem Satz nur, wer sich rühmt, der rühme sich Christi. Ja? Hat er das nicht gesagt? Wir haben nichts zu rühmen. Was wirst du denn rühmen? Was haben wir zu rühmen? Der Ruhm von Paulus ist, ich war die größte Sünde. Das war sein Ruhm. Nicht ich, sondern Christus, sagte er. Okay. Es ist nicht nur den Namen des Herrn anzurufen, sondern Paulus sagt in Timotheusbrief, mit allen, die den Namen des Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Und das, diesen kleinen Satz aus reinem Herzen hat man rausgelassen oder gar nicht mehr betont, sondern nur aus der Kehle heraus, aus der Zunge und Lippen. Hat nicht der Herr gesagt, dieses Volk lobt mich durch die Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Hat auch nicht der Herr in Matthäus 7 gesagt, nicht alle, die Herr, 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 Herr sagen, kommen nicht in das Reich Gottes hinein, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun, sie werden hinein in das Reich kommen. So, es ist nicht nur den Namen des Herrn anrufen. Wenn das zu einer Gewohnheit geworden ist, ist es nicht gut. Es ist, wenn du, oh je, sagst, oh je, jede sagen, was geschieht, oh je, oh je. Was heißt das, oh je? Zu einer Gewohnheit. wie ein Schattenspieler. Wie sagt man? Schallplattenspieler. Nein. Aus reinem Herzen. Auch wenn wir Amen sagen, nicht so laut, Amen, 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 Amen. Das ist fast automatisch. Nein, du hast keine automatische Spieler in dir. Gott hat keine automatische Spieler wieder eingebaut bei uns. Jeder Satz, was die Leute sagen, sagst du Amen. Du sollst prüfen. Du musst tatsächlich deinen Geist berühren. So sagst du Amen, wenn dein Geist keine Resonanz gibt. Name des Herrn ist nicht so einfach anzurufen. Gott, der Ungläubige, sie rufen Gott nur beim Unfall. Oh Gott, dann sagen sie. Aber sie glauben gar nicht an Gott. Sein Name ist heilig. Er ist Gott. Ist das nicht im Gesetz Nummer 1 und Nummer 2? Wir sollen nicht den Namen des Herrn in vain, wie sagt man auf Deutsch, benutzen. How do you say in vain in German?
Entweihen.
Entweihen?
Vergeblich.
Zu nichtigem Anrufen. Nichtig.
Vergeblich.
Das heißt, nur so anrufen. Nein, sein Name ist heilig. Er ist Gott. Ja, er ist Gott. Deshalb sagt der Herr nicht, jeder, der Herr, Herr sagt, komm in das Himmelreich hinein. Jedes Mal, wenn du sagst, Herr Jesus, es muss vom Herzen kommen. Nicht im Gebet, jeder Satz, sogar der Satz war noch nicht fertig, sagst du schon Amen. So schnell war dein Amen. Nein, sag nicht so schnell Amen. Wobei Amen ist auch der Name des Herrn. So sag nur Amen, 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 Amen. Was ist das? Tun nichts aus Gewohnheit, besonders mit dem Namen des Herrn. Der Name des Herrn ist heilig. Er ist Gott. Da habe ich am Anfang in der ersten Versammlung gesagt, die Furcht vor Gott ist am wichtigsten. In dem Sinn, dass wenn wir die Furcht Gottes haben, dann wagen wir nicht, irgendetwas nur so zu machen. Diese Furcht ist eine Ehrfurcht. Vor der Anwesenheit Gottes, wer wagt, irgendetwas zu sagen? Wagst du, irgendetwas zu sagen? Dem Kanzler hat Gott nicht gesagt, Maleachi, versucht mal eure Gabe eurem Gouverneur oder Kanzler oder zu geben, ob er das akzeptiert. Die Furcht des Herrn, die Furcht, die Ehrfurcht Gottes. Wir dienen Gott mit Ehrfurcht. Seinen Namen anzurufen ist keine Kleinigkeit. Und im Gebet nicht nur Amen, Amen, Amen und Amen. Wobei, einer hat ein inneres Empfinden im Geist, das heißt, das Gebet ist vom Geist, vom Herrn. Wirklich eine Last. Deshalb sagte Paulus in Epheser 6, als auch Judas Brief, betet alle Zeit im Geist. Judas sagt, betet in den Heiligen Geist. Wenn wir singen, singet dem Herrn, was bedeutet das? Das heißt, von unserem ganzen Herzen. Und im Geist singen wir dem Herrn. Das bedeutet in allen Dingen, was wir tun. Tun wir es dem Herrn im Namen Jesu Christi. So, benutze nicht den Namen des Herrn. Benutze. Wir benutzen es nur. Der Name des Herrn ist nicht für uns zu benutzen. Okay? Jetzt verstehst du. Du musst zuerst mal deine eigene Erfahrung prüfen. Wenn du, O Herr Jesus, sagt, es ist nicht eine Methode. Leider ist es so eine Methode und Gewohnheit geworden. Der Anfang von diesem Praktiken habe ich miterlebt. Im 1969, ja, so früh, 1968 und 69 in Los Angeles. Am Anfang war es wirklich lebendig, brennend. Wir wollen den Herrn haben, wir wollen ihn gewinnen, deshalb haben wir angerufen. Aber nach und nach, ein paar Jahre später, ist es so eine Methode geworden. Dreimal, oh Herr Jesus, anrufen. 10-mal, oh, lass uns gemeinsam, oh Herr Jesus, anrufen. Es wird leider so eine Praktika geworden. Den Namen des Herrn anzurufen, ist in der Bibel sicherlich, oh Herr, ist sehr süß, ist wunderbar. Es ist genauso, wenn du Papa sagst und deine Kinder zu dem Vater rufst. Es ist nicht, dass die Kinder läuft und spielt dort und sagt immer Papa, 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 Papa. Am Ende ist es wie ein Papagei. Ein Aber Vater anzurufen. Es ist, wenn der Geist in unseren Geist hineinkommt, genauso wie in Galater 4, der Geist der Sohnschaft kommt in uns hinein, dann rufen wir automatisch vom Geist heraus zu einer Beziehung zum Vater. Aber, lieber Vater, es ist der Geist der Sohnschaft, der in uns ruft, nicht meine Zunge, nicht meine Kehle, nicht meine Stimme, sondern der Geist der Sohnschaft. Aber, lieber Vater, es ist kein magisches Wort. Das ist kein Zaubersprichwort. Eine Beziehung zum Vater. Aber, lieber Vater. Ja. Es muss eine innere Liebebeziehung zum Vater. Dann rufen wir Aber, Vater. Dann ist es bedeutungsvoll. Nicht nur für den Vater, sondern auch für dich. Das ist eine Beziehung. Ich bin schon 82 und bald 83. Glaub mir, ich sage die Wahrheit. Ich denke immer noch an meine Eltern und bin dankbar für meine Eltern. Ich bin dem Herrn dankbar, dass er mir solche Eltern gegeben hat. Und träume immer noch, nicht täglich, aber ab und zu über sie. Es ist eine Beziehung im Herzen. Und so muss auch unsere Beziehung zu den Heiligen haben. Obwohl ich nicht in Zürich lebe, aber der Philipp Weber ist in meinem Herzen. Glaubst du, Philipp? Hoffentlich bin ich in deinem Herzen. Deshalb sagt Paulus, gell, mein Herz ist nicht eng. Ich habe euch alle in meinem Herzen, hat er gesagt. So, es muss alles vom Herzen sein. Lob den Herrn. Amen, Manfred Lieb. Lob den Herrn.